Wenn ich euch, liebe Gemeinde, den Namen Boris Herrmann sag, fängt damit irgendjemand was an? Kennt den jemand? Habe ich schon fast so erwartet. Eine? Sehr gut. Ellen weiß es. Ellen kennt den. Woher weißt du es? Kriegt man so mit. Alle außer dir haben es nicht mitgekriegt, aber man kriegt es halt so mit. Facebook, ja, genau. Manchmal kann es einem begegnen. Also, Boris Herrmann ist ein Weltumsegler, genau. Der ist erst kürzlich, vor anderthalb Wochen erst, wieder angekommen. Der hat teilgenommen als deutscher Teilnehmer an der großen Vendée Globe, so nennt sich das, diese Weltumsegelung, wo die Teilnehmer einzeln ganz alleine einmal um die Welt segeln. Ja, jeder für sich ein Rennen machen. Der Sieger war schon zwei Wochen vorher da. Jetzt vor anderthalb Wochen ist der Boris Herrmann angekommen, ist Zwölfter geworden. Es gibt manche, die sind noch unterwegs. Also die anderen, das kommen so nach und nach, kommen die an. Das ist schon erstaunlich. Und die sind ziemlich lang natürlich unterwegs, einmal um die Welt. Boris Herrmann war 80 Tage und 10 Stunden hat er gebraucht für die Weltumsegelung. Mehr als 54.000 Kilometer ist er gesegelt. Schon ganz schön eindrücklich. So sieht er aus, dieser Mann. Keiner kriegt's richtig mit, gell, obwohl er da angekommen ist. Aber manche kriegen es dann doch mit, wer Boris Herrmann ist. Und schon ganz interessant, wenn man so ein bisschen verfolgt, was der so erlebt. Der berichtet dann auch in einem Blog und so, was er so erlebt hat. Denn wenn man eine Weltumsegelung macht, da ist es nicht immer nur angenehm. Das ist nicht immer nur alles einfach und leicht, sondern da wird es natürlich auch mal stürmisch auf rauer See. Am Schluss ist er in einige Stürme geraten. Einmal hat sogar sein Blitz in den Masten eingeschlagen, dann musste er da hochklettern, obwohl er eigentlich Höhenangst hat. 29 Meter ist dieser Mast hoch, das ist ungefähr so hoch wie die Meidelstädter Kirche. Muss man sich mal überlegen, da auf einem Boot hochklettern zu müssen, ganz schön heftig in so einem Sturm. Oder generell allein auf dem Meer zu sein, in so einem Sturm, den Gewalten ausgesetzt zu sein, das ist schon ganz schön anstrengend. Und er hat dann irgendwann auch gesagt, er ist jetzt froh, wenn es einfach nur vorbei ist, weil es einfach an die Substanz geht, weil es Kraft kostet. Und ich habe mich dann so gefragt, wenn man so ein bisschen mitkriegt, was der da so durchmacht, wie schläft man eigentlich, wenn man da allein unterwegs ist, 80 Tage lang, und es immer irgendwie wackelt und so. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man dann irgendwann mal eine Pause macht und sich ein gemütliches Bett nimmt, sondern der schlaft ja dann auch auf dem Boot. Wie geht es? Hab mal nachgelesen, er beschreibt es nämlich an einer Stelle, dass am Anfang von seiner Tour, wo es losging, da konnte er immer nur maximal 15 Minuten am Stück schlafen und dann musste er wieder wach sein und dann halt wieder irgendwann später nochmal 15 Minuten und so in kleinen Abschnitten hat er geschlafen. Später wurden dann die Abschnitte länger, es gab auch mal 45 Minuten Zeiten, aber länger als anderthalb Stunden hat er nie geschlafen in den 80 Tagen, muss man sich mal vorstellen. Und das kann man wohl trainieren und das muss man auch trainieren, seinen Schlafrhythmus dem dann anzupassen, dass man eben immer wieder auch aufwacht und dann halt öfters schläft, aber in kurzen Abschnitten schläft, finde ich ganz schön beeindruckend. Also ich war selber schon mal auf einem Boot, da war kein Sturm und es war trotzdem gewackelt und dann plätschert das Wasser so an die Außenwand und das war schon zum Schlafen schon schwierig genug. Und sich dann vorzustellen, sowas durchzuhalten, also fand ich ganz schön eindrücklich. Er beschreibt dann da in seinem Blog auch, was ihn da ein bisschen durchgebracht hat, auch durch Stürme, sei Klaviermusik, die er sich aufs Ohr gelegt hat, denn das hilft ihm so ein bisschen den Sturm zu verdrängen, das macht dann den Sturm schon ein bisschen ruhiger für ihn und das hilft ihm dann da, wenn es dann mal wirklich turbulent zugeht. Und es gibt ja auch orkanartige Stürme da auf dem Atlantik, ganz am Schluss, da konnte er da ein bisschen besser mit umgehen. Also offensichtlich kann man schlafen, auch bei hohem Seegang. Interessant. Wir schauen heute ja auch auf biblische Geschichten, die uns genau das auch beschreiben. Ihr habt ja gerade eben auch eine schon gehört. Wir schauen auf zwei Geschichten aus der Bibel, wo das vorkommt. Und uns die Predigt hat auch zwei Teile, weil es da so, immer so zwei Phasen gibt. Und die erste Phase, die ich mit euch angucken möchte, ist die, der Sturm vor der Ruhe, habe ich da mal als Überschrift drüber geschrieben. Ihr habt es ja gerade gehört. Da pfeift's ihnen um die Ohren, als sie unterwegs sind. Alles schwankt so sehr, wie es nur kann, hin und her. Der Wind peitscht ihnen immer wieder Wasser ins Boot hinein und ins Gesicht. Und ihre Füße sind schon ganz kalt, weil es im Boot schon das Wasser steht. Auf Deck gibt's nichts mehr, was trocken ist. Jede Welle könnte die sein, die sie letztlich voll zum Kentern bringt. Sie sind da draußen den Naturgewalten hilflos ausgeliefert. Gegenüber diesen Mächten sind ihre eigenen Kräfte klein und schwach und irgendwie sind sie verloren. Und sie schöpfen ja schon Wasser so gut sie können und trotzdem kommen sie nicht gegen den Sturm an. Während oben auf Deck Panik ist, hat sich einer nach unten zurückgezogen und schläft. Jona, habt's gerade gehört. Während die anderen oben um ihr Leben bangen, liegt er unten und schläft. Er, der von Gott davonläuft, hat sich zur Ruhe gelegt, obwohl es turbulent ist. Wie kann man nur schlafen in so einer Situation? Als mal abgesehen davon, dass es auf dem Boot und im Sturm eh schon schwierig ist, aber wenn alle um ihr Leben kämpfen, wie kann man sich da hinlegen und einfach schlafen? Das fragt ihn auch der Kapitän, als er zu ihm kommt und ihn weckt. Was schläfst du? Steh doch auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird uns der aus dem Verderben helfen. Jetzt sind wir, liebe Gemeinde, hier weit weg von einem Meer und von solchen Erlebnissen mit Segelbooten. Ich weiß nicht, ob ihr schon so die Segler seid, aber man hat es hier relativ selten und nicht ganz nah auf der Alp, dass man da irgendwelche Segelerlebnisse macht. Wir gucken vom Trockenen auf dieses Drama, das sich da auf der Hohen See abspielt, und trotzdem sagt diese Geschichte doch auch was für uns aus. Denn stürmisch werden kann es in unserem Leben auch auf andere Art und Weise. Vielleicht hast du in deinem Leben auch schon stürmische Zeiten erlebt, wo du genau das eben auch erlebt hast, dass deine Kraft irgendwann nicht mehr dagegen ankommt. Dass da Mächte am Wirken sind, die einfach zu stark sind, und dass man eben sich auch diese Sorgen macht. Schaffe ich es überhaupt noch oder gehe ich hier unter, wenn ich es nicht in den Griff kriege? Manch einer von euch wird sowas schon erlebt haben. Jeder von uns kann sowas erleben. Dann wird einem auch der Schlaf geraubt, wenn man solche Zeiten durchleben muss. Wenn man so wie im Boot, wie dieses Boot dem Sturm ausgeliefert ist. Das kann uns also ganz persönlich passieren im Leben. Das kann uns aber auch allen miteinander passieren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, in den letzten Zeiten ist unsere Welt sehr stürmisch geworden. Da geht's auch auf und ab und da ist einiges ins Wanken geraten. Da gibt's viel, was uns aufwühlt. Da gibt's immer wieder Neues, das sich uns entgegengeschleudert wird. Und auch da finden wir irgendwie keine Ruhe. Eine Welle nach der nächsten bringt alles das ins Wanken, was doch eigentlich stabil sein soll und was uns doch eigentlich Ruhe geben soll. Jetzt lesen wir in den letzten Wochen und hören es immer wieder, die Demokratie wackelt. Das sagt man uns mit Blick, mit großer Sorge auf die Wahlergebnisse vom 23. Februar, die man auf gar keinen Fall haben möchte. Sicherheiten werden immer weniger, weil die Weltgemeinschaft immer weniger verlässlich zusammenhält. Die Zukunft ist ungewiss. Wo es mit dem Klima hingeht, weiß man nicht, ob das unkontrollierbar ausartet. Kriege gibt's hier und da, entfachen immer mehr, Krisen und Armut. In der Welt geht's chaotisch zu, zumindest sehen wird uns das so präsentiert. Und mehr kommen wir uns auch dem gegenüber hilflos vor, irgendwie dem allem ausgesetzt. Und was kann man denn groß dagegen machen? Die Mächte, die sich dort aufbauen, sind schon ganz schön gewaltig. Und man kann sich dem Ganzen auch nicht einfach entziehen. Ja, man kann jetzt nicht einfach sagen, ich lege mich schlafen, so wie das Jonah das probiert hat. Ja, lass die Welt doch die Welt sein mit ihren Sorgen. Ganz so einfach geht's halt auch nicht. Ja, wir sind in diesem Boot eben mit drin. Man kann das nicht alles ignorieren. Das macht's nicht besser. Ich möchte es jetzt auch gar nicht ins Detail aufbauschen, was sowieso schon alles aufgewühlt ist. Aber ich möchte mit uns darauf schauen, auf diese Geschichten, die uns heute gegeben sind, wie man in so einer Situation eben mit diesem Sturm und mit diesem Toben umgeht. Das sind nämlich durchaus die Unterschiede zwischen denen, die da im Boot mit Jona sitzen, und denen, die wir so tagtäglich im Fernsehen sehen, gar nicht so groß. Wenn ich sehe, wie man dem Chaos begegnet, dann findet man da ganz ähnlich wie auf dem Schiff, wo Jona mitfährt, Fragen wie, was ist denn die Ursache? Was sind die Gründe, dass wir in so einer Situation sind? Was können wir noch mehr tun? Wo müssen wir noch lauter werden? Oder vielleicht auch, wer ist schuld an all dem? Muss man Dinge über Bord werfen, um es irgendwie leichter zu machen? Muss man Werte aufgeben? An welchen klammert man sich fest? Was hält uns noch und was hält uns auch noch zusammen? Vielleicht fragt man sogar irgendwann mal, wie die Leute da auf dem Schiff mit Jona, müssen wir jemanden opfern, um Ruhe, dass es Ruhe wird? Das finde ich ja schon ganz schön heftig, dass die dann irgendwann dazu kommen, den Jona über Bord zu werfen in dem Sturm. Einen opfern in der Hoffnung, dass dann Ruhe wird. Also so weit kann es offensichtlich gehen, wenn man überlegt, was man alles tun kann oder tun muss, um solchen Stürmen zu begegnen. Diese Jona-Geschichte geht für die Besatzung ja gut aus. Die werden nichts verlieren, außer die Ladung, die sie schon über Bord geworfen haben. Ihnen wird nichts fehlen. Aber schon erstaunlich, dass sie in ihrer Hilflosigkeit so weit gehen, dass sie den Jona über Bord gehen lassen, dass der Schuldige geopfert wird, als sie ihn gefunden haben. Dass Hilflosigkeit so zu solchen Konsequenzen führen kann, das finde ich schon echt auch heftig und ein bisschen erschreckend auch an dieser Geschichte. Und wenn ich in unsere Zeit schaue, jetzt gerade auch in diese Wahlkampfzeiten, dann bin ich auch ein bisschen erschreckt, wie man da Schuldige sucht, wie man da auch mit Menschen über Menschen redet. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber die letzten paar Wochen, wenn man da so liest, was da alles so von sich gegeben wird, ob das im Fernsehen ist oder in Social Media Posts oder auch vielleicht in Gesprächen irgendwo auf dem Spielplatz oder wo auch immer im Geschäft, wie man da über andere Menschen redet und manchmal auch fast schon so aburteilt, wenn man genau weiß, wer schuldig ist und die muss man loswerden, dann wird doch alles irgendwie besser. Es erinnert mich total an diese Situation auf dem Boot von Jona. Ich bin in den letzten Wochen manchmal erschrocken, auch über Posts von Freunden von mir, wo ich gedacht habe, sag mal, wie redet ihr denn eigentlich über andere? Nur weil die anders denken oder weil ihr meint, ihr müsst euch dem entledigen. Das finde ich schon ganz schön hart. Und natürlich merkt man vielleicht manchmal auch, wie man sich fragt, soll man da jetzt auch was sagen? Soll man da was dagegen setzen? Ist es unsere Aufgabe, jetzt laut zu werden? Aber eigentlich habe ich das Gefühl, damit macht man diesen Sturm nur noch schlimmer. Das ist schon heftig, finde ich, wie man da manchmal auch sogar so weit geht, solche Gedanken, wen brauchen wir nicht mehr bei uns dabei und was wird geopfert? Und da geht es gar nicht darum, in welche Richtung das geht. Das gibt es in beide Richtungen. Für die einen sind es Migranten, die bloß nur als Problem dargestellt werden und gar nicht mehr als Menschen mit einer Geschichte gesehen werden, die man möglichst loswerden will. Für andere sind es die, die eine neue Politik anfangen wollen und da nicht darauf warten, bis sie die Stimmen von links und von der Mitte auch noch bekommen, die sie nie bekommen werden. Wie man übereinander redet, das fand ich schon, hat sich schon in den letzten Wochen sehr, sehr, ja, also da ist schon sehr viel, viel Turbulentes drin. Und übrigens auch unsere Kirche, unsere evangelische Kirche in Deutschland wühlt hier fröhlich mit dem, was sie von sich gibt, auch mit auf, mit das, was sowieso schon am Toben ist. Es scheint, als ob man wirklich so denkt, wie die Leute in diesem Boot, wo Jona drin sitzt, wenn man die Problemfälle los wird, dann wird sich doch hoffentlich alles wieder legen. Dann kehrt hoffentlich wieder Ruhe ein. Die richtigen loswerden, dann wird's wieder. Ist das die Lösung? Ich erzähle euch jetzt noch eine Sturmgeschichte aus der Bibel. Ist unser Predigtext für heute, der ist ganz ähnlich und ihr kennt den natürlich auch. Da wird man sofort erinnert an diese Geschichte, die wir jetzt gerade schon angeschaut haben. Aber manches ist eben dann doch auch anders, ganz entscheidend anders. Das sind auch welche, deren Füße schon nass geworden sind und kalt geworden sind, denn das Wasser steht auch da schon im Boot drin. Die Wellen peitschen da das Wasser ins Boot rein, der Sturm bringt sie fast zum Kentern. Dieses Mal sind wir allerdings nicht auf dem Meer, sondern auf dem See Genezareth, dort wo abends die Fallwinde aufkommen. Und in diese Situation, in diese stürmische Lage, sind sie sogar von Jesus selber hineingeleitet worden. So heißt es da in Markus 4, am Abend des Tages, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Und es ist riskant, wenn man das abends macht, weil über den See Genezareth weiß man, dass da abends manchmal diese Fallwinde kommen. Das heißt, sie sind da sehenden Auges hineingefahren, zumindest in die Möglichkeit. Sie ließen die Volksmenge zurück und fuhren mit dem Boot los, in dem er saß. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zum See, werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Ihr merkt wahrscheinlich, wie ähnlich diese beiden Geschichten sind, dass da Dinge gibt, die ganz ähnlich sind. Auch hier stürmt's wild, auch hier reagiert man panisch. Die Jünger erleben, dass sie gegen die todbringenden Mächte nicht ankommen aus eigener Kraft. Auch hier schläft einer. Ja, erstaunlich, auch Jesus kann das. Im Boot schlafen, im Sturm, im Chaos. Und auch da fragt man sich, wie geht es denn? Macht's ihm nichts aus, dass das Chaos herrscht, dass die Boote drohen unterzugehen? Allerdings was anders ist das, dass hier keiner über Bord geworfen werden muss. Dass man hier kein Opfer bringen muss, um den Sturm zu stillen. Keiner, dem er sich entledigen müsste. Es reicht, dass sie Jesus dabei haben. Dass sie sich daran erinnern, dass der Gottessohn mit im Boot ist. Ich finde es schon erstaunlich, wenn man diese Geschichte liest, dass die Jünger Jesus eigentlich ganz schön lang schlafen lassen. Also da heißt es ja, das Boot läuft schon voll mit Wasser. Ja, man hätte ja vorher auch schon ihn wecken können. Ja, er war ja die ganze Zeit schon da. Aber nee, sie lassen ihn schlafen. Aber dann, als es nimmer anders geht, als ihre eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen, um das geregelt zu bekommen, da wecken sie dann den Herrn hinten im Boot dann doch auf. Wie gut, dass sie dann diese Lösung haben, dass sie dann in ihrer Verzweiflung nicht nur auf ihre eigenen Kräfte vertrauen können, sondern wie gut, dass sie wissen, sie haben den Herrn mit in ihrem Boot dabei. Das ist wichtig, finde ich, gerade in solchen stürmischen Situationen, dass wir uns daran erinnern und nicht vergessen, dass Gott da ist, dass er mit dabei ist. Denn sonst reagiert man im Sturm viel eher so wie die in dem Boot, wo der Jona geschlafen hat. Im Chaos unserer Zeit oder auch in den turbulenten Zeiten unseres Lebens, wenn wir uns hilflos erleben gegenüber den Umständen, dann ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, Jesus ist da. Er ist bei uns in diesem Boot dabei. Wir können ihn wecken, wir können ihn bitten, wir dürfen zu ihm gehen und wir dürfen ihn sogar fragen, Herr Jesus, wie kannst du eigentlich in solchen Zeiten noch ruhig schlafen? Macht's dir nichts aus, dass wir drohen, unterzugehen? Das ist eine Frage, die kann auch im eigenen Leben ganz laut werden. Ja? Wenn man das erlebt, kann man es durchaus auch mal Jesus entgegenwerfen. Macht's dir nichts aus, dass ich so Schweres erfahren muss? Macht's dir nichts aus, dass ich an den Rand meiner Kräfte komme? Dass meine Hoffnung verloren geht? Macht's dir nichts aus? Oder in unseren Zeiten, macht's dir nichts aus, wie wir miteinander umgehen, dass man sieht, dass die Perspektiven, die wir alle haben, dass uns da gar nichts richtig einfällt, was da hoffnungsvoll sein kann. Macht's dir nichts aus? Du schläfst trotzdem ruhig? Ich finde es spannend, dass die Jünger Jesus diese Frage stellen, als sie ihn aufgeweckt haben. Sie hätten ja auch fragen können, Jesus, was sollen wir tun? Sag uns doch mal, was wir machen müssen. Aber sie fragen wirklich das, was sie beschäftigt, macht's dir nichts aus? Ist dir etwa egal? Wie kannst du noch schlafen? Wir dürfen Jesus das fragen in solchen Situationen. In den Stürmen unseres Lebens dürfen wir ihn fragen, sag mal, macht's dir nichts aus? Die Jünger bekommen allerdings keine Antwort. Sie bekommen als Antwort keine Erklärung, sagen wir so. Jesus sagt ihnen nicht, warum er so lange geschlafen hat, sondern was er ihnen schenkt, ist ein Erlebnis. Das ist viel mehr als eine Erklärung. Sie brauchen das nicht verstehen, warum Jesus so lange nichts getan hat, warum er sie dem Sturm allein überlassen hat. Sie dürfen es erfahren, was er tut. Sie dürfen erleben, was er tun kann. Und das ist so viel mehr, als das erklärt zu bekommen. Sie dürfen erfahren, was es bedeutet, dass Gott da ist. Dann hängt nämlich eben nicht alles an uns, an unserer Kraft. Dann haben wir nämlich einen, der eingreifen kann. Mir ist es wichtig heute Morgen, dass wir das nicht vergessen, dass wir ihn dabei haben und dass wir einen dabei haben, der eingreifen kann, auch in Zeiten, wo wir Stürmisches erleben. Auch da, wo wir Ausweglosigkeit erleben. Da dürfen wir ihn rufen, ihm vertrauen und zu ihm beten, dass er eingreift, dass er das macht. Ich weiß, dass wir heute jetzt gerade auch in den politischen Zeiten, da wirkt es auf manche naiv, wenn wir sagen, wir müssen doch mehr zu Gott beten. Ich fand es ganz interessant, ein Kollege von mir hat es diese Woche gemacht, in den ganzen Posts, wo es darum ging, wer schuld an was ist und wen man auf keinen Fall unterstützen darf, da hat er gesagt, warum sagen wir als Christen nicht vielmehr, wir müssen Jesus bitten in dieser Situation, dass er hilft und nicht uns selber irgendwie aufbringen, was wir zu tun haben, sondern auch zu ihm gehen. Was wäre denn eigentlich, wenn alle die solche Posts abliefern, wer alles schuld ist und wem man alles irgendwie gerne über die Reling schubsen würde, wenn die alle zum Gebet aufrufen würden, wahrscheinlich wäre das gewaltig der Unterschied, dann wäre ein ganz anderes Miteinander da. Haben wir vergessen, dass wir den an Bord haben, der uns helfen kann? Oder ist es uns vielleicht zu naiv, zu einfach zu beten in so einer Situation? Wollen wir uns lieber auf die eigene Kraft verlassen? So kommt es mir manchmal vor in unserer Zeit. Aber ganz ehrlich, naiv ist beten nur dann, wenn man Jesus nicht zutraut, dass er was ändern könnte. Wenn man ihm zutraut, dass er Macht hat, dann ist beten überhaupt nicht naiv. Dann ist beten was Wichtiges. Dann ist es was ganz Entscheidendes in diesen Sturmsituationen. Jesus steht auf in diesem Boot. Er stellt sich zu den Jüngern in das Wasser, ohne Erklärung. Er stellt sich dem Sturm entgegen und dann passiert das Entscheidende. Der ganz lang still war, der sogar geschlafen hat im Chaos, der wird jetzt laut. Der, wo so still war, wo alles drumherum laut war, der ruft jetzt mit seiner Macht in den Sturm hinein und der bedroht den Wind und befiehlt dem See, still zu werden. Und wo er laut wird, da schläft der Wind ein und der See wird still. Hier zeigt sich, wer wirklich die Oberhand hat und wer die Macht hat. Da, wo er seine Stimme erhebt, da wird's still. Nicht da, wo die Jünger immer noch lauter brüllen und noch mehr machen. Nicht da, wo wir immer noch lauter werden, sondern da, wo er wirkt, da wird's still. Das ist Phase 1. Im Sturm. Die Ruhe im Sturm vor der Ruhe. Nicht vergessen, dass Jesus da ist, ihm zu rufen, dass er wirkt. Und dann gibt's aber noch eine zweite Phase. Die ist wesentlich kürzer, keine Sorge. Aber diese Geschichte ist eben noch nicht fertig. Und es ist auch schön, dass diese Geschichte noch nicht fertig ist. Da legte sich der Wind, heißt es da, und es wurde ganz still. Und dann geht's aber noch weiter. Jesus fragte nämlich die Jünger, jetzt hat er doch was zu sagen. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Die Jünger überkamen große Furcht. Sie fragten sich, wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Schon erstaunlich. Jetzt hat Jesus auch eine Frage an sie. Ja, die zu ihm gekommen sind mit ihrer Frage, macht es dir eigentlich gar nichts aus? Den hat er nicht mit einer Erklärung geantwortet. Er hat ihnen gezeigt, was seine Macht ist. Und dann hat er aber auch eine Frage, eine Gegenfrage an sie. Und eine, die es in sich hat. Ja, wie könnt ihr eigentlich voller Angst sein, voller Furcht sein, wo ihr doch wisst, dass ich bei euch bin? Habt ihr keinen Glauben? Das ist eine ganz schön herausfordernde Frage, finde ich. Eine Frage, die die Jünger verunsichert, Furcht über sie kommen lässt, heißt da, traut ihr mir das gar nicht zu, dass ich handeln kann? Habt ihr kein Vertrauen in mich? Also wenn ich das heute auch als Frage an uns höre, dann fordert es auch schon ganz schön heraus. Habe ich das Vertrauen in stürmischen Zeiten wie heute? Vielleicht hören wir diese Frage noch gar nicht so, weil wir noch gar nicht in der Ruhe sind, in der Ruhe nach dem Sturm. Vielleicht sind wir noch so sehr im Panikmodus, dass wir noch gar nicht drauf hören können. Aber wenn dann mal die Ruhe eingekehrt ist, dann ist das genau wichtig, dass man sich dieser Frage auch stellt, dass man sich die Gedanken macht, wer ist eigentlich dieser Jesus, der sich mir zeigt? Habe ich den schon ganz verstanden, schon ganz kennengelernt, habe ich ihn schon ganz erfasst? Oder kann ich ihn sogar noch mehr entdecken, dadurch, wie er mich durch diese wilden Zeiten durchgeführt hat? Es gibt ja durchaus auch Zeiten, die wieder ruhig geworden sind. Auch wenn jetzt gerade vielleicht wir erleben, dass es stürmisch in unserer Welt ist. Aber wir haben ja auch schon erlebt, dass es mal ruhiger geworden ist. Vielleicht hast du in deinem persönlichen Leben auch schon mal erlebt, dass nach einer Krankheit, nach einer Krise es auch wieder ruhiger geworden ist. Oder für uns alle, wenn ich dran denke, vor, was war es, 4 Jahren haben wir in der Corona-Krise gelebt. Das war auch eine Krise, das war auch ein Sturm. Da war es auch turbulent, keiner wusste, wo geht's hin, Panik und so weiter. Inzwischen ist es ruhig geworden, was das angeht. Wenn es ruhig wird, ist die Zeit, sich diese Fragen zu stellen. Habe ich das Vertrauen? Bin ich überhaupt dankbar dafür, für das, was, wo Gott sich gezeigt hat, wo er mich durchgeführt hat und Ruhe geschenkt hat, ganz ohne unser eigenes Zutun? Bin ich da, sehe ich da drin, wie er sich mir gezeigt hat und nehme ich das mit in das, was kommt? Die Jünger sagen das, wenn sogar Wind und Wellen ihm gehorchen, wer ist er eigentlich? Sie lernen ihn kennen, im Nachdenken nach dem Sturm, in der Ruhe nach dem Sturm. Darum geht es, in der Ruhe nach dem Sturm, dass man ihn noch besser kennenlernt, dass man sich klar macht, ich kann ihm wirklich vertrauen, auch dann, wenn es mal wieder stürmisch wird. In der Ruhe nach dem Sturm geht es nicht nur darum, dass man froh ist, dass wieder die Ruhe eingekehrt ist und dass man sagt, okay, gut, puh, alles nochmal gut gegangen, danke Gott, recht war's. Sondern dass man sich fragt, wer ist eigentlich der Gott, der mir diese Ruhe geschenkt hat? Was wollte er mir damit eigentlich sagen? Vielleicht geht es auch darum, einzusehen, wo ich ihm zu wenig vertraut habe. Buße zu tun. Das können wir heute tun. Deshalb dürfen wir an den Abendmahlstisch treten und auch wirklich Buße tun und sagen, ja, vielleicht habe ich da in meinem Leben oder in unserer Zeit dir zu wenig zugetraut, zu wenig nach dir gefragt, vielleicht sogar vergessen, dass du noch da bist. Auch das ist wichtig, das zu tun in der Ruhe nach dem Sturm. In der Ruhe nach dem Sturm geht es darum, ihn zu erkennen, vielleicht auch Ehrfurcht wachsen zu lassen, Glaube wachsen zu lassen. Das ist das, warum diese zweite Phase, die Ruhe nach dem Sturm, so wichtig ist. Womöglich ist die Ruhe nach dem Sturm ja auch die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Aber dann kann der nächste Sturm ein ganz anderer werden, wenn wir das mitnehmen, was wir aus dieser Zeit festhalten. Und deshalb lasst uns das heute mitnehmen. Im Sturm vor der Ruhe ist Jesus da, auch wenn es turbulent ist, auch wenn er vielleicht manchmal erstaunlich schläfrig wirkt oder den Eindruck haben könnte, es interessiert ihn gar nicht. Er ist da und er wirkt. Und in der Ruhe nach dem Sturm ist er auch da, wenn wir uns fragen, wer ist der eigentlich für uns, wenn er uns nach unserem Glauben fragen darf. Deshalb ist beides wichtig. Jesus im Sturm und nach dem Sturm in der Ruhe. Amen.